Denn es ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir das Studium der Gita oder aus dem Studium der Gita eben etwas mitnehmen in unser Leben hinein, was uns dann helfend begleitet. Gut.
Ja, ich kann da ganz spontan was zu sagen.
Darf ich nochmal, bevor du anfängst, bitte sagen, es ist klar, wir könnten jetzt, wenn ich zum Beispiel meine Eindrücke sagen würde, dann würde ich gleich 2 Stunden brauchen. Bitte in einem Satz oder wenn es in 2 Sätzen geht, dass wir das einfach so sammeln. Ich werde das dann wiederholen, dass die kassettenhörende Nachwelt das dann auch hören kann. Ja, bitte.
Schöne Beispiel, es ist mir so tief eingegangen in mein Herz, von der Wasserkrugträgerin. Die Blicke überall gerichtet, aber die Konzentration hier oben auf dem Wasserkrug.
Ja.
Das hilft mir fast für meinen Alltag.
Ja.
Ja, für mich war die Empfehlung sehr wichtig, mit den Eigenschaften von Krishna sich auf dem Zettel zu notieren und täglich sich das, oder sogar stündlich mal anzuschauen.
Für mich ist immer das Wichtigste, was ich gerade lese. Immer dieser Punkt. Ich kann keine Prioritäten. Alles Priorität.
Die Übungen von Priya Krishna.
Ja, die waren sehr gut.
Das war gar kein Satz, da war schon vor.
Also, was mir, also das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist halt, also wenn ich jetzt in aller Bescheidenheit mal sagen darf, Maharaj, das ist der Gedanke, wie soll ich dir bloß für das ganze danken, was du hier für uns auf die Beine gestellt hast. Und was mir am meisten von den Lehren hier, die wir bekommen haben, im Kopf geblieben ist, dass man immer an Krishna denken soll und im ganzen Herzen.
Einfach das müssen wir verstehen, dass wir nicht die Handelnde sind und müssen wir Krishna ergeben und er gibt uns dann die nötige Wissen und so können wir auch hingebungsvolle Dienst ausführen und einfach in diese nötige Wissen vielleicht zurück zu Krishna gehen.
Ja, was Krishna in Bhagavad Gita sagt, ist keine Zweifel, es ist einfach so absolut Vertrauen.
Sehr gut.
Das ist für mich eigentlich der hingebungsvolle Dienst, also das Bhakti-Yoga, der wichtigste Weg ist eigentlich für mich, um zu Krishna zu finden und vor allem dort auch gebunden zu bleiben, festgehalten zu werden. Aha. Und das halt auch mit Ausdauer, was bei mir noch ein bisschen fehlt.
Also wir haben mir gefallen immer die Nebensätze vom Maharaj am besten und da hat er halt gesagt, dass Anhaftung zu Zorn führt und Zorn führt dann zu Täuschung und dann geht die Erinnerung verloren. Das ist dann immer ganz gut für mich, wenn ich so meine Geistestätigkeit nochmal danach überprüfen kann oder meine Gefühlslage.
Das war auch das, was mich neben vielem anderen besonders beeindruckt hat, gerade weil ich dauernd mit jemandem zu tun habe, der Wutausbrüche kultiviert und ich bringe den Satz nicht mehr zusammen, aber dass man im Krishna-Bewusstsein jeden gleich behandelt. Jeden einfach mit den gleichen liebevollen Augen ansieht. Und es endet damit mit dem Hundeesser.
Also ja, ja. Der Weise sieht mit der Sicht der Gleichheit sowohl einen Elefanten, einen gelehrten Brahmana, eine Kuh, einen Hund und auch einen Hundeesser. Mit gleicher Sicht.
Am besten gefiel mir da die Gemütsstimmung von Arjuna. Seine Verzweiflung, dass das Wichtigste ist, um die Bhagavad Gita richtig zu verstehen, dass man die gleiche Haltung hat.
Ja.
Das mystische Yoga, das Priya Krishna kurz erwähnt hatte, hat mich noch angesprochen.
Wenn meine Absichten bei diesem und auch bei den vorigen Seminaren meistens eine intellektuelle Absicht war, jetzt vor allem hat mich der gestrige Abend und vor allem das Chanten am meisten beeindruckt. Es hilft mir, meine inneren Zwänge zu lösen und mich zu befreien.
Ja, ja.
Ich kann kein Detail sagen, sondern das ganze runde Ganze hat mich irgendwie wieder Gott näher gebracht. Also ich bin wieder auf dem Weg. Ja.
Schön.
Also mir wurde bewusst, dass ich mich ganz bestimmt mehr mit beschäftigen muss.
Ja.
Hier oben. Ja, also ich fand es interessant mit diesen zwei Kreisen. Einmal der Kreis mit den äußeren Umständen und dann der eigene Kreis.
Mhm.
Das ist das, was der Bhagavad Gita abgeleitet hat.
Ja.
Interessant.
Ja.
Dann würde ich vielleicht gerne nochmal wissen, welcher Vers das war.
Jeden belohne ich in dem Maße, wie er sich mir hingibt. Der ist im 4. Kapitel Text 11 zu finden.
Noch eine weitere Stimme, die wir vielleicht nicht Priya-Krishna.
Viele Punkte. Eine von denen war die Definition, die Krishna selber von sich gibt, wie man über ihn meditieren soll. Derjenige, der alles weiß, der beherrschende Meister von allem Kleinsten und Kleinsten, jenseits von unseren Vorstellungen. Immer eine Person leuchtend wie die Sonne und jenseits von der materiellen Natur.
Ja. Ja, also bei Ihrem, ich habe den Grund mit Priya
Krishna das gesagt. Ihrem fand ich schön. Ich habe bisher immer nur einzelne Verse gelesen, bin sofort hängen geblieben, weil ich sie wichtig fand und dachte, wichtiger das Tun als noch weiteres Lesen und habe mich gar nicht an einen Überblick gewagt. Ich fand den logischen Fortgang der seelischen Geschichte von dem Arjuna, von der Verzweiflung, verschiedenen Antworten darauf. Das fand ich sehr schön, diese Einteilung. Und dadurch kann man also auch einmal den ganzen Text durchgehen, was ich bisher noch nicht getan hatte.
Das war, was wir am Anfang uns so ein bisschen auch gemacht haben, auch schon gesagt haben, ein bisschen auf die Stimme von Arjuna eingelassen haben. Und das hat mir irgendwie sehr dazu geholfen, dass man, wenn man sich seinen Zweifeln völlig ausgeliefert fühlt, dass man dann wirklich erstmal sich so schnell demütig entgeben muss und dann ist man der vollkommene Schüler und kann dann auch wirklich diese Lehren richtig aufnehmen. Und das fand ich sehr gut, dass wir uns da so eingestimmt haben. Bin ich viel mehr reingekommen, als wenn ich sonst einfach mal reinlese. Als wenn man sich so richtig in die richtige Haltung versetzt. Echt am meisten.
Ja. Gut, ich danke für den für die Eindrücke. Ist vielleicht für euch alle und Sie alle als Seminarteilnehmende sehr interessant, wie ich dieses Seminar sehe. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass dadurch, dass ich als Seminargeber gezwungen bin, mich sehr intensiv mit der Struktur der Bhagavad Gita auseinanderzusetzen und es zu verstehen, fühle ich mich sehr, sehr, sehr glücklich in diesem Seminar. Ich fühle mich wie in einem Strom der göttlichen Logik sozusagen, als ein bescheidenes Blatt, was dort treibt auf den Wellen und von Kapitel zu Kapitel sieht, durch was für Schluchten, auch durch was für Ebenen hindurch, an was für Gegenden vorbei dieser göttliche Strom von Krishnas Logik führt. Und ich muss sagen, dass ich erst jetzt, obwohl ich die Gita übersetzt habe und viele, viele Vorlesungen gegeben habe, dass ich erst jetzt und auch bei diesem Seminar so etwas von einer inneren Ergriffenheit spüre. Das ist also etwas, was mich sehr bewegt, diese Fortgang. Ich glaube, Sie hatten es auch erwähnt, dass Sie jetzt nicht an einzelnen Texten sozusagen verhaften bleiben, wie früher, so ist mir das auch gegangen. Ich habe gesehen, oh, so gut und so interessant, sondern dass es einen weiterträgt durch die gesamte Bhagavad Gita.
Da muss ich aber doch dazu sagen, ich bin ergriffen, wenn mich das einzelne Wort anspricht.
Ja.
Wenn ich den Überblick habe, stehe ich eher draußen und betrachte wie ein Wissenschaftler.
Ja.
Also die Ergriffenheit gehört bei mir zur unmittelbaren Ansprache.
Ja. Ja, gut, da sind wir dann doch in diesem Punkt Individuen. Etwas anderes, was mich natürlich als Seminargeber sehr beeindruckt, ist zunächst einmal das Bewusstsein, dass es nicht ein einfaches Seminar ist und dass ihr und sie alle doch so schön teilnehmen. Gestern fand ich sehr schön unseren spirituellen Abend. Ich bin auch sehr dankbar unserem Nachtigall, Frau Gudula Blau, die also wirklich ganz fantastisch uns in eine so schöne interreligiöse Dimension eingeführt hat mit so viel Begeisterung, dass man also in jeder Tradition oder in jedem Lied der einzelnen Tradition doch wirklich diesen göttlichen Funken aufblitzen sah. Das fand ich sehr, sehr schön. Also ich bin da sehr dankbar. Es war für mich sehr schön und ich fand auch Priya Krishnas kleines Seminar sehr schön. Ich bin natürlich auch immer sehr begeistert, wenn unser Akademie-Leiter uns zum Mantra-Chanten aufruft mit einer Melodie, die überhaupt gar keine Melodie ist, wie du immer sagst, um es einfach zu machen. Nicht? Das übt also immer wieder aufs Neue die Faszination aus. Gut, Dankeschön. Wir gehen jetzt in das 12. Kapitel. Bei diesem Kapitel werden wir ein letztes Mal das Format anwenden, was wir bisher angewandt haben, nämlich zusammen die Sanskrit-Verse chanten. Ich weiß, dass viele zu mir kamen und sagten, dass ihnen das sehr gefalle. Wir werden das aber nur bei dem 12. Kapitel noch machen können, aus Zeitgründen heraus. Nun, das 12. Kapitel der Bhagavad Gita ist der Abschluss der mittleren 6 Kapitel. Wir hatten gestern gehört, dass in der Struktur der Bhagavad Gita eine deutliche Dreierteilung ist, nämlich zunächst einmal die ersten 6 Kapitel, die sich in erster Linie mit Karma-Yoga und Nishkarma-Yoga beschäftigen. Dann den hinteren 6 Kapiteln, die sich in erster Linie mit Jnana, mit Wissen beschäftigen, und dann eben die mittleren 6 Kapiteln, die sich mit Bhakti-Yoga beschäftigen. Wir hatten die Gründe gegeben, warum das so gegliedert ist. Jetzt, zum Abschluss dieser mittleren 6 Kapitel, möchte Arjuna noch einmal ganz unmissverständlich für sich selbst eine Unterweisung haben, was von allen Pfaden, die zu Gott führen, der beste Pfad ist. Und Arjuna geht es in seiner Frage besonders darum, 2 Pfade zu betrachten. Einmal den unpersönlichen Pfad, dessen erklärtes Ziel ist, in das Brahman, die unpersönliche Ausstrahlung Gottes einzugehen. Oder ist vielleicht der persönliche Pfad besser, dessen erklärtes Ziel ist, in einer persönlichen Beziehung zu Gott im hingebungsvollen Dienst beschäftigt zu sein. Arjuna fragt somit am Anfang des 12. Kapitels, wer gilt als Vollkommener? Diejenigen, die stets auf richtige Weise in deinem hingebungsvollen Dienst beschäftigt sind, oder diejenigen, die das unpersönliche Brahman, das Unmanifestierte, verehren? Und Krishna antwortet ihm, dass beide letztendlich zu ihm kommen. Nur ist es sehr schwierig, sagt er, den Geist ständig auf das nicht manifestierte, eigenschaftslose, völlig transzendente Brahman zu konzentrieren und da verankert zu sein. empfiehlt deswegen im dritten Text, also vor dem er beantwortet die Frage, dass im zweiten Text, und wir werden das kurz zusammen chanten. Im zweiten Text. Schon Maya Vesha. Wir müssen da. Oh ja. Ich habe den Text nicht. Er sagt im dritten bis vierten Text: Diejenigen aber, die das Unmanifestierte verehren, das, was jenseits der Sinneswahrnehmung liegt, das Alldurchdringende, Unbegreifliche, Unwandelbare und Unbewegliche, den unpersönlichen Aspekt der absoluten Wahrheit, indem sie die Sinne beherrschen und jedem gleichgesinnt sind. Solche Menschen, die zum Wohl aller beschäftigt sind, erreichen mich am Ende ebenfalls. Aber er sagte, für diejenigen, deren Geist am unmanifestierten, unpersönlichen Aspekt des Höchsten haftet, ist Fortschritt sehr beschwerlich. Auf diesem Pfad fortzuschreiten, ist für die verkörperten Seelen immer sehr schwierig. Nicht? Also, obwohl die Pfade letztendlich zum gleichen Ziel gehen, ist es schwierig, diesen unpersönlichen Pfad des Dhyana, der unpersönlichen Erkenntnis, zu befolgen. So. Das hat einen Grund. Einen sehr wichtigen Grund, der im siebten Vers des zwölften Kapitels sehr deutlich erklärt wird. Dies ist ein sehr, sehr schöner Vers, der noch einmal den Inhalt des achten Kapitels zusammenfasst, nämlich, dass jemand, der sich auf dem persönlichen Pfad befindet, direkt mit einer göttlichen Intervention rechnen kann in seinem Leben. Er kann damit rechnen, dass Krishna persönlich in sein Leben tritt und ganz persönlich etwas mit ihm macht. Ich möchte kurz den sechsten und siebten Text vorlesen. Doch diejenigen, die mich verehren, die all ihre Tätigkeiten mir weihen, mir ohne Abweichung hingegeben sind, sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigen und immer über mich meditieren, indem sie ihren Geist fest auf mich richten, sie, O Sohn Pritas, befreie ich sehr schnell aus dem Ozean von Geburt und Tod. Vielleicht können sich einige von Ihnen noch erinnern an das Lichtbild, wo dieser Adler, goldene Adler kam, Garuda. Wer genau hingeschaut hatte, sah, wie eine Hand so aus dem unteren Bildrand nach oben ging. Diese Hand war die Hand eines Geweihten, der im Ozean von Geburt und Tod ist. Und Krishna kam also auf dem Garuda und hatte die Hand so nach unten getan. Ich finde das fast wie im Petersdom, wo die Hand des Menschen sich streckt und die Hand Gottes dem so entgegenkommt. Nicht? Das ist der Weg der persönlichen Hingabe zu Gott. Im Varaha Purana findet man den folgenden Vers, der das illustriert. Nayami Paramangsthanam Achya Adigatim Vina Garuda. Nicht? Das ist Garuda, dieser goldene Adler. Skandam Arupya Yatecham Anivarita. Und hier sagt in der Erläuterung: Vielmehr kommt der höchste Herr, in seiner großen Barmherzigkeit sogleich auf seinem gefiederten Träger Garuda herbei und befreit den Gottgeweihten unverzüglich aus dem materiellen Dasein. Ein Mann, der ins Meer gefallen ist, mag sehr schwer kämpfen und er mag sogar ein guter Schwimmer sein, aber er kann sich nicht selbst retten. Wenn aber jemand zu Hilfe kommt und ihn aus dem Wasser zieht, wird er ohne Schwierigkeit gerettet. In ähnlicher Weise zieht der Herr den Gottgeweihten aus dem materiellen Dasein. Das ist also der Grund, weswegen dieser persönliche Pfad, wo man sich ganz persönlich an den Höchsten wendet und ihn bittet, um zu erscheinen, wir sprachen im Vergangenen von der Krishna-Sonne, nicht? Der dann kommt und den Devotee befreit von den materiellen Schwierigkeiten. Der ist also aus diesem Grunde vorzuziehen. Es gibt in Indien zwei grundsätzliche Wege, den Katzenweg und den Affenweg. Den Affenweg haben wir gestern gesehen. Da klammert sich das kleine Äffchen an der starken Mutter. Sie mögen noch sich erinnern. Dieser Weg ist ein bisschen beschwerlich, denn hier muss das schwache Affenbaby die Kraft aufbieten, nicht abgeschüttelt zu werden. Der Katzenweg ist anders. Hier kommt die starke Alte und packt mit ihren durchaus erfahrenen Kiefern das schwache Junge und trägt es in Sicherheit. So, der Pfad des Yoga und der unpersönlichen Meditation, wo es total darauf ankommt, dass man den Geist kontrolliert und die Sinne kontrolliert, ist wie der Affenweg, weil das schwache Individuum die Kraft aufbieten muss, auf die es ankommt. Der Weg der Bhakti ist mehr wie der Katzenweg, wobei wir noch in Erinnerung haben, dass ein bisschen Bemühung wichtig ist.
Ich weiß nicht, kann man nicht gleichzeitig weitergehen? Vielleicht durch Yoga kann man sich leichter konzentrieren und durch Bhakti-Yoga eben auch liebevollen Dienst erfüllen.
Ja.
Ja. Noch leichter.
Ja. Wenn man verschiedene Hilfsmittel nimmt, um die Bhakti, die Konzentration auf die Bhakti zu stärken, werden diese Hilfsmittel auch als Bhakti bezeichnet. Genauso wie etwas, was mit Elektrizität in Kontakt kommt, ebenfalls Elektrizität wird. Man nennt diese Hilfsmittel dann Gona Bhakti, indirekte Bhakti, und die eigentlichen Ausübungen im spirituellen Leben Mukhya oder direkte Bhakti. Zum Beispiel, ein Geweihter in dieser Welt muss auch eine Dusche nehmen, er muss auch essen, er muss also Dinge tun, die ihm helfen, physisch und sonst integer zu, also ungestört zu sein. Nicht? Er isst deswegen geweihte Speise, während er duscht, dann sinkt er vielleicht, also das wird nicht jetzt extra angegeben, das ist wohl der individuellen Kreativität da überlassen, aber auf alle Fälle ist es wichtig, diese indirekten Dinge zu tun. Mhm. Ja, wir wollen jetzt... Ja.
Als Katze kann man sich auch zu Füßen des Herrn schnurren.
Ja, auch als Katze, ich will das wiederholen für die kassettenhörende Nachwelt, kann man sich auch vor den Herrn zu Füßen hinschnurren. Ja?
Das ist
Mantra-Schnurren. Mantra-Schnurren kann man sich hinkuscheln. Ja, gut, danke schön. Das ist also der Vorteil der Katze auch. Danke. Danke. Gut. Ja, wir werden jetzt den Vers... Ja, den ersten Vers von einer Kette von Versen, die den mittleren Teil des 12. Kapitels inhalten. Von Vers 8 bis 12 wird Krishna die einzelnen Stufen der Bhakti beschreiben. Das ist auch mal etwas total Interessantes, was wir jetzt hören werden. Sie und ihr könnt, nachdem das von euch aufgenommen wurde, feststellen, auf welcher Stufe ihr seid und was noch im, als nächste Stufe anvisiert werden könnte, um weitere Fortschritte zu machen. Nicht? Krishna geht da sehr systematisch dran. Wir werden diesen Text lesen. Es ist der 8. Text.
Richte deinen Geist einfach auf mich, die höchste Persönlichkeit Gottes, und beschäftige all deine Intelligenz mit mir. So wirst du ohne Zweifel immer in mir leben.
So, natürlich ist es schwierig, den Geist immer auf Krishna zu richten. Wir hatten im 6. Kapitel Arjunas Hilflosigkeitserklärung gehört und gesagt, den Geist zu kontrollieren, das erscheint mir schwieriger, als den stürmischen Wind zu kontrollieren. Und Krishna weiß das und sagt, wenn man das jetzt nicht kann, dann sollte man folgende Unterweisung. Ata Chitam Samadatum
Ata Chitam Samadatum
Nashakshno Shimayi
Mein lieber Arjuna, o Gewinner von Reichtum, wenn du deinen Geist nicht ohne Abweichung auf mich richten kannst, so befolge die regulierenden Prinzipien des Bhakti-Yoga und entwickle auf diese Weise den Wunsch, zu mir zu gelangen.
Also Krishna sagt, wenn es nicht möglich ist, dass dein Geist immer an mich haftet, das geht nur, wenn man Liebe, wirklich in Liebe zu Gott verankert ist, dann, wenn du noch nicht auf dieser hohen Stufe bist, befolge regulierende Prinzipien. Gestern hörten wir von Priya Krishna die regulierenden Prinzipien, man soll nicht stehlen zum Beispiel, man soll sich in Wahrhaftigkeit üben, man soll das Zölibat einhalten, wurde empfohlen dort. Man sollte Reinlichkeit üben und so weiter und so fort. Das ist eine unglaubliche Hilfe. Manchmal mag es sein, dass man sich nicht so fühlt,
dass man nicht auf die, so belebt und inspiriert ist. Man wird dann jedoch trotzdem nicht entgleisen, wenn man sich feste Prinzipien im Leben gelegt hat. Ich will Ihnen sagen, für die Menschen, die in einem westlichen Kontext groß geworden ist, die Mönche und die jungen Damen in den Klostern, ist es zum Teil sehr schwierig, die sexuelle Enthaltsamkeit einzuüben. Da scheint plötzlich die Leidenschaft in jeder Zelle des Körpers zu vibrieren. Das kommt vor. Aber sie haben sich Prinzipien haben dann Prinzipien, die sie in dieser Situation noch beschützen. Es ist sehr schwierig, das weiß jeder, der einmal Yoga praktiziert hat, jeden Tag aufs Neue dazustehen und die Übungen zu machen. Es wird richtig von den Yogalehrern erwähnt, dass es eine bestimmte Shakti im Körper gibt, die Tama, die Unwissenheitskraft, die einen daran hindert, sich jetzt den Übungen aufs Neue wieder zuzuwenden. Muss überwinden. Also ein Mensch, deswegen helfen einem regulierende Prinzipien. Was passiert, wenn man, oder was ist, wenn man auch das nicht tun kann? Abhyase pyasamoto si.
Abhyase pyasamoto si.
Matkama paramo bhava.
Matkama paramo bhava.
Atam api karmani.
Atam api karmani.
Kurvan siddhim havasyasi.
Wenn du die Prinzipien des Bhakti-Yoga nicht praktizieren kannst, dann versuche einfach für mich zu arbeiten. Denn indem du für mich arbeitest, kannst du die Stufe der Vollkommenheit erreichen.
Mhm. Ja. Also.
Das heißt Abhyasa, aber Übung. Und das wird jetzt hier mit Bhakti übersetzt. Das wundert mich.
Ja, weil Krishna im vorangegangenen Abschnitt ja erklärt hat, dass er jetzt den spirituellen Pfad der Bhakti erklären wird. Er wird also über die Übungen des Bhakti sprechen. Als nächstes, wenn es jetzt nicht möglich ist, diese Abhyasa, es wurde gesagt, wer nicht diese Bemühungen machen kann, der kann einfach arbeiten. Man kann einen Garten für Gott anlegen. Jetzt kommt der Frühling, gehen Sie raus. Tun Sie Petunien und Tulpen einpflanzen in den Garten und denken Sie dabei, wenn die Frucht dann kommt, werde ich sie auf einen Altar dem Höchsten weihen. Es ist wunderbar. In meinem anfangsspirituellen Leben war die eines der göttlichsten Erfahrungen, die ich machte. Ich ging zu einem Tempel und merkte, ich hatte nichts in den Händen. Ich habe nichts mitgebracht. Da sah ich einen schlangeninfizierten Lotusteich. Und irgendwas in mir sagte, pflücke eine Lotusblume und bringe sie mir mit. Auf meinem Altar duftet es heute nicht. Und ich dachte, ja, aber du hast ja eine blühende Fantasie, Sachinandan, hier in diesen schlangeninfizierten Teich hineinzugehen. Und trotzdem, in der Jugend ist man ja zu allem bereit. Wartete ich dann in den Teich rein. Die Schlangen machten ihre eigenen Tätigkeiten weiter. Ich gehörte dazu anscheinend, also war aufgenommen und nahm die Lotusblume. Ich habe gearbeitet, etwas Physisches getan. Es hilft manchmal sehr. Lassen Sie uns nicht immer so zelebral sein. Wir wollen etwas Praktisches tun mit dem Körper. Wir wollen schwitzen für Gott. Das wird hier gesagt. Gut. Das ist manchmal sehr reinigend. Wenn man aber nicht arbeiten will, weil man sagt, ich mache mir nicht die Hände unsauber, dann hat man trotzdem noch eine Chance. Atai tat abhya shakto si.
Atai tat abhya shakto si.
Katum mat yoga mashrita.
Katum mat yoga mashrita.
Sarva karma phala tyaga.
Wenn du jedoch nicht imstande bist, in diesem Bewusstsein für mich zu arbeiten, dann versuche allen Früchten deiner Arbeit zu entsagen und im Selbst verankert zu sein.
Ja. Also, wenn man nicht direkt etwas für Gott tun kann, ist es schon gut, wenn man anfängt, etwas zu tun und auch die Früchte der Handlung zu entsagen. Zum Beispiel kann man dann, sagen wir einmal, Geld, das ist die Frucht einer Handlung in unserer Zivilisation, als Spende zu einem wohltätigen Zweck weggeben. Das wird einen auch langsam spirituell läutern. Aber wenn man auch nicht dazu bereit ist, also Krishna ringt um unseren spirituellen Fortschritt.
Shreyo hi jnanam abhyasas.
Shreyo hi jnanam abhyasas.
Jnanat jnanam visheshyate.
Jnanat jnanam visheshyate.
Jnanat karma phalat yagat.
Jnanat karma.
Wenn du nicht auf diese Weise handeln kannst, dann beschäftige dich mit der Entwicklung von Wissen. Besser als Wissen jedoch ist Meditation. Und besser als Meditation ist die Entsagung der Früchte seiner Tätigkeiten. Denn durch solche Entsagung kann man inneren Frieden erlangen.
Ja, sehr gut. Ich möchte jetzt noch einmal, weil es ein sehr wichtiger Abschnitt der Bhagavad Gita ist, sagen, wie die Entwicklung zum spirituellen Leben verläuft. Ich möchte das zusammenfassen, sodass man etwas mitnimmt. An erster Stelle, ich glaube, das ist auch wichtig für Menschen, die sagen wir einmal, wir werden das Seminar verlassen und wir werden wieder mit vielen Menschen zusammenkommen, unseren Verwandten, unseren Freunden, unserem Nachbar, der vielleicht in der Metzgerei arbeitet, und Menschen, die grundsätzlich nicht dieses Seminar besucht haben und auch nicht daran denken, ein solches jemals zu besuchen in ihrem Leben. Wir mögen den Wunsch verspüren, sie langsam zum spirituellen Leben zu bringen. Krishna hatte gesagt, an erster Stelle ist die Wissensentwicklung. Wissensentwicklung. Manchmal macht uns diese Stufenleiter, die jetzt entsteht, selber helfen, denn wir mögen manchmal einfach ein wenig absacken in unserem spirituellen Niveau und dann können wir ebenfalls diese Leiter mit Gewinn praktizieren. Das nächste ist Dhyan oder Meditation. Meditation bringt uns aus der Welt zu uns zurück. Das fand ich sehr, sehr qualifiziert, wie Priya Krishna bei seinen Übungen immer wieder sagte, bleibt ganz bei euch. Bleiben Sie bei sich. Das ist eines der wichtigen Grundsätze der Meditation, dass man von außen nach innen geht. Das hilft also auch. Das führt einen weiter. Als nächstes geht es von den beiden Dingen, die man im Geist tut, Wissen entwickeln und meditieren, zu dem, was man praktisch in dieser Welt tut. Das wäre die Entsagung. Entsagung der Früchte der Handlung. Entschuldigung. Früchte der Handlung. Wir sollen es lernen, in diesem Leben Gebende zu werden, nicht immer Nehmer zu sein. Das ist ganz wichtig für jemanden, der Sensibilität oder Spiritualität kultiviert. Jemand, der nur ein Nehmer, Nehmende
ist, der nur so sich verklappt, wird eine innere Verknüpfung entwickeln. Mitte. Und dann kommt als nächstes die direkte Arbeit für Gott. Nicht, dass man nicht nur die Früchte der Tätigkeiten entsagt, irgendwo hin tut, sondern direkt sie opfert. Die direkte Arbeit für Gott. Durch diese beiden Stufen ist ein Mensch ein bisschen geläutert von Gier und von starken materiellen Anhaftungen und kann deswegen als nächstes regulierende Prinzipien ausführen. Regulierende Prinzipien. Mit jemand, der total angehaftet ist und gierig ist, wenn man dem sagt, du solltest vielleicht vermeiden Glücksspiel oder diese ausschweifende Sexualität, wo du jeden und alles als anyways, ich möchte da gar nicht in die Details reingehen. Und dann die sechste, wenn man dann ausreichend geläutert ist, dann kann man sich dem zuwenden, dass man tatsächlich den Geist auf Krishna richten. Also ich sitze fast wie im Liegen, Kuchenscheibe. Also die Handschrift ist, ich möchte diesen Text nicht zu einer Schriftanalyse geben, aber das liegt an der ungewöhnlichen Schreibsituation. So, das sind also die Stufen, die in dem 12. Kapitel erläutert werden. Am Ende des 12. Kapitels nun, im letzten Abschnitt, erklärt Krishna die Eigenschaften eines Devotis, die ihn persönlich anziehen. Nicht in dieser Welt denkt man daran, wie man anziehend wirkt, vielleicht auf Freunde oder auf Bekannte oder im Fernsehen, pudern sich die Menschen ein und so weiter. Hat sich jemand mal gefragt, wie man anziehend wirkt auf Gott? Das wird im Ende des 12. Kapitels erklärt Krishna die Eigenschaften, die anziehend wirken auf ihn. Das ist ein sehr schönes Kapitel. Im Wesentlichen sind das Eigenschaften, die sich beziehen darauf, dass man den Geist kontrollieren kann und nicht dem Körper, an weltlichen Dingen haftet. Dass man frei ist von materiellen Wünschen, materiellen Dualitäten und auch dem falschen Ego. Wir werden jetzt Text 13 und lesen. Advishta Sarva Bhutanam.
Advishta Sarva Bhutanam.
Maitra Karuna Eva Cha.
Über die Bhagavad Gita von einem, man nennt den Minimalist,
Nicht? Also jemand, der in der Musik nicht ein riesen Orchester verwendet, sondern versucht, ähnliche Effekte mit sehr gezielt eingesetzten kleinen Dingen zu erzeugen. Philip Glass heißt er. Und der Sänger dort singt diese beiden Texte und da habe ich gedacht, ja, das passt auch hier eigentlich sehr schön. Gadata, sing bitte mal diese, also lest das bitte mal vor.
Adveshta Sava Bhutanam Maitra Karuna Ipacha.
Ein bisschen schöner, aber.
Ja, nein.
Ja. Gut, das sind also die Eigenschaften, die den Höchsten anziehen. Sehr wichtig, wenn Sie und ihr diese Eigenschaften entwickelt, werdet ihr die Präsenz des Höchsten in eurem Leben spüren.
Mhm. Wer nicht neidisch ist, sondern allen Lebewesen ein gütiger Freund ist. Wer keinen Besitzanspruch erhebt und von falschem Ego frei ist. Wer in Glück und Leid gleichmütig bleibt, wer duldsam, immer zufrieden und selbstbeherrscht ist und sich mit Entschlossenheit im hingebungsvollen Dienst beschäftigt, indem er Geist und Intelligenz auf mich richtet. Ein solcher Gewalter ist mir sehr lieb.
Ja. Herzlichen Dank. Nun.
Ich habe eine Frage.
Bitte schön.
Frei sein, Entsagung der Früchte. Ist es nicht auch, dass ich eine Frucht möchte, wenn ich Gott gefallen möchte? Ist es nicht auch, dass ich eine Frucht möchte, wenn ich frei werden möchte aus dem Kreislauf?
Ja.
Muss ich das nicht auch noch loslassen und einfach nur hingeben wollen?
Ja. Na, das ist richtig. Um auf die allerhöchste Stufe zu kommen, muss man frei werden von allen Wünschen, die aus dem Eigeninteresse motiviert sind. Besonders wird da der Wunsch empfohlen, oder der Wunsch genannt, Befreiung vom materiellen Dasein zu haben. Ein großer Gewalter sagt, ob ich befreit werde vom materiellen Dasein oder nicht, das ist mir ganz egal. Wenn ich trotzdem einen kleinen Wunsch äußern darf, wenn ich wiedergeboren werde, möchte ich wiedergeboren werden im Hause eines großen Geweihten, weil ich dann die Prasadam-Reste kriege, wenn ich ein Wurm bin. Nicht so sagt er. Ja, ich finde das ein sehr guter Satz, der auch im Bhakti-Yoga ist. Herr, dein Wille geschehe, nicht meiner. Das ist ein sehr schöner christlicher Satz. Der Devoti, der Geweihte Krishnas, möchte tatsächlich sich von dem höchsten Herrn leiten lassen. Das ist Hingabe, ohne Bedingungen zu stellen. Nicht? Trotzdem, auf diesem Weg ist es wichtig, dass der Devoti sich bemüht und versucht, ungünstige Einflüsse zu vermeiden, indem er sich natürlich darauf ausrichtet, die Dinge zu tun, die förderlich sind für sein spirituelles Leben. Er wird also in diesem Leben, in dieser Welt, schon ein bisschen Unterscheidungskraft walten lassen, indem er selber entscheidet, dies ist hinderlich auf meinem spirituellen Weg und das ist förderlich. Und dazu, diese Frage leitet sehr, sehr gut über in das 13. Kapitel. Das 13. Kapitel der Bhagavad Gita ist sehr, sehr wichtig für Menschen auf dem spirituellen Weg. Im 12. Kapitel versprach Krishna, dass er seine Geweihten zu sich bringen wollte. Nun wird er jedoch Wissen geben, welches nötig ist, damit ein Devoti von der, oder ein Geweihter von der materiellen Ebene des Lebens und Denkens und Wünschens auf die spirituelle Ebene kommt. Das 13. Kapitel fängt mit 6 sehr schwierigen Fragen an. Arjuna bittet Krishna, 6 Prinzipien zu erklären, nämlich genau zu sagen, was ist Prakriti, was ist die materielle Natur, was ist Purusha,
Das heißt, die Seele, die versucht, diese materielle Welt zu genießen. Was ist Kshetra? Das heißt, das Feld der Aktivitäten innerhalb dessen die Tätigkeiten stattfinden. Wer ist Kshetra Gya? Der Kenner dieses Feldes. Was ist Gyanam? Das Wissen. Und auch der Vorgang, um Wissen zu erwerben oder Erkenntnis zu erwerben. Und schließlich Gyeyam. Was ist das Objekt des Wissens? Wenn ich jetzt versuchen würde, Krishnas Antworten zusammenzufassen, würden sie alle Rauchschwaden aus den Ohren entwickeln. Es ist sicherlich einfach zu, man kann es nachvollziehen, also durchaus. Doch ich möchte diejenigen von Ihnen, die an Jnana interessiert sind, aufrufen, diese die Antworten von Krishna zu studieren. Krishna beantwortet. Das ist ein sehr, sehr intensives Thema, was sehr analytisch ist. Ich möchte es ganz einfach zusammenfassen, auf eine schnell verständliche Art und Weise. Krishna erklärt, dass diejenigen, die mit dem Auge des Wissens schauen, einen Unterschied feststellen zwischen dem Körper, den er als Feld der Aktivitäten bezeichnet, und dem Lebewesen selber. Weiter spricht Krishna darüber in diesem Kapitel, dass nicht nur ein Unterschied besteht zwischen mir und meinem Feld der Aktivitäten, sondern dass es auch ein Unterschied geht zwischen der Überseele, die genau wie ich im Körper gegenwärtig ist. Nur ist da ein Unterschied. Ich bin mir bewusst über alles, was in diesem Körper geschieht. Es ist mein kleiner Hinterhof, den ich überschaue. Ein Feld der Tätigkeiten. Nicht? Ich spüre hier eine leichte Alterungserscheinung im Kreuz, was ich aber bald durchs Yoga weg habe. Ich spüre die Dinge, die meinen Sinnen zugänglich ist. Ich sehe euch und eine etwas ermüdeten Runde durch die letzten Kapitel noch durchgeht und dann wahrscheinlich in seinem Ines-Institut verschwindet, um sich auf die linke Seite zu legen. Ich kann also etwas sehen, was in meinem Radius ist. Krishna jedoch, der die Überseele in allen Körpern ist, ist sich über alles Gedankengut bewusst. Er weiß jetzt, was dein Sohn Maxi in Bern gerade denkt und tut, was dir im Augenblick nicht so bewusst ist. Er weiß alles. Er ist sich über alle Hinterhöfe bewusst. Das heißt, alle Tätigkeitsfelder, die es gibt. Und dann, ich möchte jetzt noch mal ganz kurz sagen, wie Krishna das Tätigkeitsfeld beschreibt. Ich persönlich denke, dass es sehr wichtig für uns ist, das zu verstehen. Wie, in welchem Rahmen bin ich aktiv? In welchem Feld bringe ich meine Tätigkeiten, die wie Samen sind, unter und kriege dann auch die Ergebnisse? Weil ich versprochen hatte, dass wir ein bisschen Jnana hören, möchte ich einen kleinen Einblick geben, wie Krishna dort spricht. Es ist reines Sankhya, was er sagt. Die fünf großen Elemente, das falsche Ego, die Intelligenz, das Unmanifestierte, einfach nur zuhören, die 10 Sinne, der Geist, die 5 Sinnesobjekte, nicht? Form, Klang, Geruch und so weiter. Verlangen, Hass, Glück, Leid, die Gesamtheit, das Aggregat, das müsste man lange erklären, die Lebenssymptome und die Überzeugungen. All dies wird zusammengenommen als das Tätigkeitsfeld und seine Wechselwirkung bezeichnen. Stellen Sie sich einmal materielles Leben mit einem Reagenzglas vor. Was da für Substanzen reinkommen, werden die Reaktion entscheiden. Genauso ist unser materielles Leben nur ein Interreagieren, eine Wechselwirkung zwischen dem falschen Ego, den fünf groben Elementen, der Intelligenz, dem Unmanifest, also den zehn Sinnen, dem Geist und auch unseren Überzeugungen. Können Sie ungefähr verstehen, was Krishna meint mit dem Tätigkeitsfeld? Da sind bestimmte Kräfte aktiv, die wirken. In der Bhagavad Gita sagt Krishna, wer denkt, er würde bei all dem selber handeln, ist in Illusion. Es sind die Kräfte der Natur oder Prakriti, die handeln. Nur aus falschem Ego heraus identifiziere ich mich damit. Ich sehe meine Zuhörer. Ich muss aber mit großer Bewunderung die Heizung von Schloss Weißenstein loben. Also ich dachte, das ist total gut. So, dann spricht Krishna darüber, was man tun kann, um Wissen zu erwerben. Wollen Sie Wissen haben?
Ja.
Dann müssen Sie nach Krishna folgende Dinge tun, die Ihnen dazu bringen, Wissen zu erwerben. Es ist